No Choice. Keine Wahl. Ein Vortrag von Ratna Goja. Deutsche Übersetzung Horst Gunkel. Der ökologische Imperativ lässt uns keine Wahl als den Pfad des Dharma, der höheren Evolution des Bewusstseins zu gehen, wenn wir überleben wollen und die Welt. Das war die kurze Zusammenfassung. Und nun kommt der Vortrag Ratna Gojas. Die vielleicht größte Herausforderung, die sich in unserer heutigen Welt stellt, ist, wie wir damit aufhören können, den Planeten zu zerstören und wie wir einiges von dem wieder gut machen können, was wir an Zerstörungen bereits angerichtet haben. Einer der Gründe dafür, warum wir das uns und unserer Heimat, dem Planeten Erde, angetan haben, ist, dass wir, die menschliche Rasse, den Zusammenhängen zwischen den Dingen unwissend gegenüberstehen. Unwissend bezüglich der wechselseitigen Verbindungen und Abhängigkeiten des Lebens. Wir sind sogar unwissend darüber, dass es sowas wie ein Ökosystem überhaupt gibt. Es wäre ein ungemein großer Fehler, wenn wir mit dieser Arroganz fortfahren würden, während wir nach vermeintlichen Lösungen suchen. Es wäre ein ungemein großer Fehler, wenn wir den Umweltgedanken als einen Teilaspekt unseres Lebens auffassen würden. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass ökologische Zusammenhänge getrennt vom Thema Krieg existieren würden, von der Armutsproblematik, von Wirtschaft, von Politik, vom Freizeitverhalten, von unserer Arbeit oder vom spirituellen Leben. Zu glauben, dass die Umweltproblematik in dieser Art abgetrennt wäre, würde heißen, genau den Pfad der Ignoranz weiterzufolgen, der uns das alles eingebrockt hat. Das Soziale, das Spirituelle und das Ökologische sind keinesfalls getrennte Wissens- oder Handlungsfelder. Sie sind vielmehr unzertrennlich miteinander verknüpft. Und die Unwissenheit diesbezüglich führt uns genau dazu, uns so zu verhalten, dass wir den Planeten und damit uns selbst zerstören. Diese Ignoranz kommt daher, dass die Menschen ein selbstreflexives Bewusstsein entwickelt haben. Wir sind uns bewusst und wir sind uns dessen bewusst, dass wir uns bewusst sind. Dieses Bewusstsein, das uns von den Tieren unterscheidet, ist unser wichtigster Aktivposten, unser größtes Geschenk und vielleicht unser größter Fluch. Aufgrund dieses Selbstbewusstseins existiert nämlich auch ein Bewusstsein über das andere. Und daraus wiederum entsteht ein Bewusstsein der Unsicherheit in unsere Beziehungen mit dem anderen. Dieses Selbst wird beständig herausgefordert durch Änderungen von außen und auch von innen, nämlich durch den Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb. Daher ist das Unsicherheitsgefühl ein unvermeidlicher Begleiter der Entwicklung des Selbstbewusstseins. Wie stellt Supudi in Die buddhistische Vision so richtig fest, ich zitiere, das rudimentäre Selbst oder unreife Ego versucht Sicherheit dadurch zu bekommen, dass es den gleichen Instinkten folgt, durch die das Tier sich schützt. Genau wie das Tier nach Nahrung jagt, um seinen Körper zu erhalten, so jagt auch das Ego nach dem, von dem es sich Sicherheit erwartet. Und genauso wie das Tier all das attackiert und bekämpft, was sein Überleben gefährdet, so versucht das Ego, all das zu zerstören, was seine Unversehrtheit zu gefährden scheint. Noch unterstützt durch die menschliche Kraft der Einbildung, können diese Reaktionen zu solch monströsen Dingen führen, wie der Bildung von Weltreichen oder der Massenvernichtung durch Kriege. Soweit das Zitat von Subudhi. Das unreife Ego ist also unwissend hinsichtlich der Verbundenheit alles Lebendigen und erfährt sich selbst als abgetrennt, beständig und unveränderlich. Dies ist nach buddhistischer Auffassung das grundlegende Unwissen. Sich zu erfahren als abgetrennt, beständig und unveränderlich ist das grundlegende Unwissen. Eben diese spirituelle Unwissenheit ist es, die Gier nach Besitz anstachelt und damit den Leuten ein Sicherheitsgefühl gibt. Und es ist auch diese spirituelle Unwissenheit, die Hass aufschäumen lässt und zu gewaltsamen Zurückweisen all dessen führt, dass dieses scheinbar abgetrennte, beständige und unveränderliche Ich gefährdet. Hier also, genau hier, liegt die Quelle aller menschlichen Konflikte, der Ursprung des Konsumismus, der wahre Grund für die Überbevölkerung und die Ursache der blinden Zerstörung unserer eigenen Umwelt. Genau das steht im Zentrum eines Bildes des tibetischen Lebensrades. Dort sind drei Tiere dargestellt, ein Hahn, eine Schlange und ein Schwein, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen und sich immer wieder im Kreise drehen. Der Hahn symbolisiert die Gier, die Schlange den Hass und das Schwein Unwissenheit. Sie symbolisieren das Tier in uns, das nur von einer ganz kleinen zivilisatorischen Schicht überdeckt wird. Tiere allerdings sind nicht destruktiv. Es ist die Verbindung des Tieres mit Selbstbewusstsein, die uns destruktiv macht. Daher sagt das Bild nicht wirklich etwas über Tiere aus. Es ist vielmehr ein Spiegel. Ein Spiegel, in den wir sehen sollen. Und vielleicht erkennen wir etwas verschreckt, was wir dort letztendlich sehen. Unser eigenes Selbst, bestimmt durch Gier nach Besitz, nach Sex und nach Status, motiviert durch Aversion gegenüber allen Unbequemlichkeiten und geprägt vom Streben nach Sicherheit. Es ist genau das, was der innere Kreis des Lebensrades uns zeigt. Es konfrontiert uns direkt mit unserer inneren spirituellen Ignoranz und Unreife. Da es sich hierbei um einen Symbolismus handelt, ist es wichtig, die Parallelen nicht zu überstrapazieren. Denn Konzepte können auch zu einem Hindernis zwischen uns und der Wirklichkeit werden. Besser ist es einfach, in den Spiegel zu schauen und zu sehen, was wir sehen. Ein Hahn, eine Schlange, ein Schwein. Klotzende, stolzierende, kreischende, zischende, wühlende, schnüffelnde Tiere. Wir sind allerdings mit Selbstbewusstsein ausgestattet. Wir sind Menschen. Wir haben einen gewissen Bewusstseinsfunken, der uns von der totalen Abhängigkeit von Unwissenheit befreien kann. Wir haben die Wahl, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen, um einen Begriff aus einer anderen spirituellen Tradition zu verwenden. Wir haben die Wahl, von unserer Achtsamkeit wirklich Gebrauch zu machen. Wir können unsere Achtsamkeit entwickeln. Wir können uns weiterentwickeln. Wir haben die Wahl, die Achtsamkeit zu festigen und die Fesseln von Unwissenheit, von neurotischer Gier und von Hass abzustreifen. Wir können den sogenannten Pfad der höheren Evolution beschreiten. Den Pfad der Evolution von Bewusstsein und Achtsamkeit. Den Pfad zur Erleuchtung. Der zweite Kreis des Lebensrades dreht sich um die Wahl, die wir haben. Dieser Kreis des Rades ist in zwei Segmente eingeteilt, ein schwarzes und ein weißes. Im schwarzen Segment finden sich nackte, gequälte Frauen und Männer, die hinabstürzen, wo sie von Dämonen gefoltert werden. Im weißen Segment befinden sich adrett gekleidete Männer und Frauen, die edle Handlungen vollführen im Aufstieg. Die Botschaft dieser Sektion des Lebensrades ist, dass wir die Früchte unserer Taten ernten. Das ist das, was im Buddhismus als Karma bezeichnet wird. Ein häufig gebrauchter und oft missverstandener Begriff. Um zu begreifen, was Karma ist, müssen wir uns von einem grundlegenden Begriff der buddhistischen Lehre beeinflussen lassen, uns ihm öffnen, nämlich dem Begriff der Konditionalität. Nach seiner Erleuchtung bemühte sich der historische Buddha auf verschiedene Art zu kommunizieren, was er denn da erfahren hatte. Eine der Methoden, mit denen er sich bemühte, seine Einsicht zu vermitteln, war das Gesetz der Konditionalität, was sehr vereinfacht ausgedrückt bedeutet, dass alles in Abhängigkeit von Bedingungen geschieht. In den Schriften heißt es, geschieht dies, so entsteht jenes. Vom Entstehen von diesem entsteht jenes. Geschieht dies nicht, so entsteht jenes nicht. Entsteht dieses nicht, so entsteht auch jenes nicht. Also geschieht alles in Abhängigkeit von vorangegangenen Bedingungen. Und das gilt für alles. Für einen Gedanken, eine Giraffe, einen Berg, einen Krieg, einen Planet, ein Universum. Es gilt für alles. Karma ist dabei aber nur eine Ebene der Konditionalität. Insgesamt gibt es fünf. Da ist zunächst einmal die anorganische Ebene, die im Wesentlichen die Gesetze der Physik ausmacht. Dann gibt es die Konditionalität auf der organischen Ebene, der Ebene der Biologie. Weiter gibt es die Konditionalität auf der unteren mentalen Ebene. Hier geht es um Wahrnehmung und Instinkte. Dann gibt es noch die Ebene der Konditionalität auf bewusster Ebene. Auf dieser wird Karma geschaffen. Und oberhalb dieser Ebene existiert das Transzendente, die dharmische Ebene der Konditionalität. Der Grund, warum ich diese sehr technische Einteilung hier aufgelistet habe, ist einfach, um klarzumachen, dass nicht alles, was uns widerfährt, auf dem Prinzip von Karma beruht. Alles, was geschieht, geschieht in Abhängigkeit von Bedingungen. Aber nicht alle Bedingungen sind karmischer Natur. Einfach ausgedrückt ist Karma absichtliches Handeln. Der Buddhismus lehrt eine Ethik der Intention. Traditionellerweise bedienen sich ethische Systeme des Westens der beiden Termini Gut und Böse. Der Buddhismus denkt nicht in diesen Kategorien. Stattdessen wird auf die hinter der Handlung stehende Absicht gezielt. Wir bedienen uns dabei der Begriffe geschickt und ungeschickt. Eine geschickte Handlung ist eine ethische Handlung, eine, die aus liebendem, wohlwollenden und weisen Handeln geboren ist. Unethische Handlungen haben ihre Ursache in selbstbezogenen, in hasserfüllten und verblendetem Geist. Dabei unterscheiden wir Handlungen des Geistes, der Rede und der Tat. Das Karma-Gesetz sagt also aus, dass geschickte Handlungen zuträgliche, positive Konsequenzen haben, während ungeschickte Aktionen negative Konsequenzen heraufbeschwören. Die Wichtigkeit des Karma-Gesetzes liegt allerdings nicht etwa darin, unsere gegenwärtigen Umstände zu erklären oder eine Analyse der Vergangenheit zu ermöglichen. Nein, die wirkliche Bedeutung des Karma-Gesetzes ist, dass wir damit die Zukunft gestalten können. Da alle Dinge miteinander verbunden sind, bedeutet es, dass wir damit nicht nur unsere eigene Zukunft gestalten, sondern unvermeidbar auch die anderer und letztlich die des ganzen Planeten. Geschickte oder ethische Handlung in Gedanken, Wort und Tat sind der beste Weg, um glückliches und zufriedenstellendes Leben zu gestalten. Heilsame Handlungen basieren auf den Geisteszuständen von Freundlichkeit, Großzügigkeit und Weisheit, die von Natur aus expansiv und mitfühlend sind. Das hat einen positiven Effekt auf jeden, mit dem wir zusammentreffen, und auf alle Lebewesen. Wenn wir Freundlichkeit, Liebe und Weisheit erfahren, beeinträchtigen wir unsere Umwelt nicht. Wir schützen und genießen sie vielmehr. Also besteht die Wahl, die wir haben, darin, entweder die schwierige Übung auf uns zu nehmen, unseren natürlichen Instinkt der Suche nach Sicherheit für ein schwaches Ego-Gefühl zu überwinden, oder aber uns über den natürlichen Instinkt zu erheben, indem wir das Bewusstsein in expansiver und selbstloser Weise erweitern. Allerdings stellt sich die Mehrheit der Leute diese Entscheidung nicht. Die meisten Leute entscheiden sich, in den engen Grenzen ihres Selbstinteresses zu bleiben und dabei so viel wie möglich Sicherheit zu suchen, die ihnen ihre Umwelt geben kann. Wir müssen unser Herz dem Ideal öffnen, dem Ideal, ein wahres Individuum zu werden, sodass wir Kooperation der Konkurrenz vorziehen, Einfachheit dem Luxus, Harmonie der Bereicherung, Friede dem Wettkampf und das Wohlergehen aller Wesen dem eigenen Leben. Wir brauchen diese Öffnung des Herzens, weil unser Herz, unsere Emotionen uns Energie und Motivation geben. Und wir brauchen diese Energie und diese Motivation auf dem spirituellen Pfad. Wenn es uns nämlich der Motivation ermangelt, dann werden wir nicht in der Lage sein, die vielen Hindernisse und Auseinandersetzungen zu bestehen, denen wir auf dem langen Weg begegnen. Zum Beispiel werden wir meditieren wollen und entmutigt werden, wenn wir Wochen und Monate nichts als Ablenkung erfahren. Wir wollen liebend und freundlich sein, aber werden entmutigt werden, wenn wir Leute, besonders Buddhisten, treffen, die nicht freundlich sind und uns vielleicht sogar unfreundlich begegnen. Wir suchen nach Weisheit, aber werden entmutigt, wenn niemand unsere Weisheit hören will, oder wir gar deswegen verlacht werden. Wir wollen ethisch sein, aber wir werden entmutigt, wenn daraus andere auf unsere Kosten einen Vorteil ziehen. Wir wollen achtsamer sein, aber werden entmutigt, wenn uns unsere Achtsamkeit zeigt, dass wir längst nicht so gut und wahrhaftig sind, wie wir dachten. Wir wollen unsere Selbstbezogenheit überwinden, aber werden entmutigt von der Hartnäckigkeit unseres Egoismus. Das spirituelle Leben ist definitiv kein Zuckerschlecken und es ist nichts für Hasenfüße. Es ist ein schwieriger Weg, doch er ist es wert und er ist gangbar. Die Alternative ist fortzufahren, Glück und Sicherheit dort zu suchen, wo Glück und Sicherheit nicht erreicht werden können. Der einzige Unterschied gegenüber früher ist, dass die Welt aufgrund des technologischen Fortschritts kleiner geworden ist und dass ebenso aufgrund technologischer Errungenschaften Massenvernichtungswaffen existieren. Daher hätte unsere Entscheidung, das Leben von Verlangen, Macht und Status zu gehen, stärkere Bedeutung als je zuvor. Und diese Auswirkungen werden immer sichtbarer, in Phänomenen wie dem Klimawandel, die Atommüllproblematik, Massenvernichtungswaffen, um sich greifende Armut, Hunger und Überbevölkerung. Die Auswirkungen eines Lebens in Achtsamkeit, Einfachheit, ethischem Handeln und Mitgefühl für alle fühlenden Lebewesen sind allerdings auch mächtige, nämlich aufgrund der globalen Kommunikationsmöglichkeiten und aufgrund der gegenwärtigen spirituellen Lehre im Herzen der Welt. Wenn wir uns entscheiden, ein spirituelles Leben in einem buddhistischen Kontext zu führen, dann leben wir nach 5 Prinzipien. Das sind die Prinzipien von Gewaltfreiheit, Großzügigkeit, Genügsamkeit, Wahrhaftigkeit und Achtsamkeit. Die Übung der Meditation hilft uns, diese Prinzipien umzusetzen. Aus dem ersten Prinzip, dem der Gewaltfreiheit, sind alle anderen abgeleitet. Es ist gewissermaßen der Grundstein der gesamten buddhistischen Philosophie und Praxis. Das Prinzip der Gewaltlosigkeit oder, um es mit einem positiven Begriff zu formulieren, das Prinzip der Liebe. Diese Liebe nennen wir Metta. Eine Liebe, die nachhaltig und fest ist und keine Gegenliebe erwartet. Dieses Prinzip hat Auswirkungen auf jeden Aspekt unseres Lebens. Am deutlichsten zeigt es sich in der kooperativen, vergebenden und freundlichen Begegnung mit anderen Menschen, auch solchen, deren Meinung wir nicht teilen oder die wir nicht mögen. Das schließt Revanche ebenso aus wie Vorurteile, Verfolgungen, Benachteiligungen, Rufmord, Verleumdungen oder jemanden irgendetwas zuzufügen, von dem wir nicht wollen, dass wir es selbst erdulden müssen. Alle diese Dinge erfahren wir in sehr grober Form in unserem Umfeld. Aber je ethisch empfindsamer wir werden, desto mehr werden wir der subtileren Spielarten dieser Eigenschaften in unserem Herzen und in unseren Gedanken gewahr. So werden wir ein wenig Rivalität oder leichte Anspielungen in unserem Humor bemerken. Wir werden die subtile emotionale Erpressung zwischen den Liebenden bemerken. Wir werden der ganz kleinen Herabsetzung in Bemerkungen über die Taten anderer gewahr. Hier liegt unser Übungsfeld und genau hier können wir in unserem Alltagsleben beginnen, einen mitfühlenden Geist zu entwickeln. Das Prinzip der Gewaltfreiheit und der Liebe bezieht sich auch auf unser Verhältnis zur natürlichen Umwelt. Der Thai-Mönch Prayut Payuto plädiert dafür, das Wort Umwelt zu vermeiden, wenn wir über Ökologie sprechen. Das Wort Umwelt verrät seinen Ursprung in dem westlichen Missverständnis, den Menschen als vom Rest der Natur getrennt abzusehen. Zur Natur gehören wir aber auch. Und wir sind Teil des ökologischen Gleichgewichts. Erst wenn wir beginnen, dies wirklich einzusehen, wird uns klar, dass unsere Transformation eine ökologische Aufgabe ist. Und dass alle unsere Handlungen eine ökologische Dimension haben. Wenn ein Fluss austrocknet, ist es relativ leicht, die ökologischen Auswirkungen zu erkennen. Wenn jedoch die Herzen der Menschen austrocknen, sind die ökologischen Auswirkungen weitaus größer. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Herzen durchtränkt sind von den lebensspendenden Wassern der Liebe. Prayut Payuto hat ein Essay mit dem Titel »Buddhistische Lösungen für das 21. Jahrhundert« geschrieben. In diesem führt er aus, dass die moderne westliche Zivilisation fest im Griff von 3 nachhaltig falschen Ansichten ist. Nämlich: erstens, der Auffassung, dass die Menschheit getrennt von der Natur existiert, dass die Menschheit die Natur gemäß ihren Bedürfnissen kontrollieren, erobern und manipulieren muss. Zweitens, im Griff der falschen Ansicht, dass andere menschliche Wesen keine anderen menschlichen Wesen seien. Statt auf die gemeinsamen Erfahrungen und Wesenszüge der Menschen zu achten, richten die Leute ihre Aufmerksamkeit auf die Unterschiede. Und die dritte grundlegend falsche Auffassung ist diejenige, dass Glück abhängt von einer Fülle materieller Güter. Weiter führt Paiuto aus, dass für das glückliche Leben der Menschen drei Freiheiten nötig sind: physische Freiheit, soziale Freiheit und innere Freiheit. Innere Freiheit steht dabei für die Fähigkeit, glücklich und zufrieden miteinander zu leben, ohne sich genötigt zu sehen, die Welt um uns herum zu manipulieren oder auszubeuten. Ohne diese innere Freiheit ist das menschliche Glück völlig abhängig von der Manipulation der äußeren Umwelt und von sozialer Ausbeutung. Daher ist diese innere Freiheit, die eine Freiheit von neurotischer Gier, eine Freiheit von Hass und eine Freiheit von spiritueller Ignoranz ist, essentiell wichtig für die Ökologie unseres Planeten. Ohne diese innere Freiheit sind wir der Gnade der Kräfte ausgeliefert, die uns in Überkonsumption, gewaltsame Konkurrenz und der Suche nach Glück und Sicherheit dort, wo Glück und Sicherheit mit Sicherheit nicht gefunden werden können, stürzen. Dies sind einige Auswirkungen des ersten buddhistischen Prinzips, des Prinzips der Gewaltlosigkeit. Die anderen vier Prinzipien basieren, wie gesagt, auf diesen. Das Prinzip der Großzügigkeit, denn das Prinzip der Liebe auf unser Verhältnis zu Besitz und Eigentum aus. Großzügigkeit ist eine Beziehung zu Besitz, Eigentum und Geld, die Teilen und Geben als wichtiger ansieht, als Erhalten und Besitzen. Es ist das Verständnis, die Dinge mit leichter Hand zu halten, im Bewusstsein, dass sie uns eh nur vorübergehend gehören. In der Tat ist es besser, uns nicht als Besitzer, sondern als Verwahrer anzusehen. Wir passen nur so lange darauf auf, bis jemand anders es übernimmt. Der Buddha sagte, dass ein starkes Besitzstreben gegenüber Dingen und Personen zu Leiden führt. Alle Dinge sind unbeständig. Und je fester wir sie halten, umso schwerer wird es sein, sie loszulassen. Das gilt für alles. Auch für unseren eigenen Körper und für unser Identitätsgefühl. Das Prinzip der Großzügigkeit ist der diametrale Gegensatz zu dem, was wir als Religion des Konsumismus, als die herrschende Weltverehrung bezeichnen können. Jenem Wahn mit seinen Werbeschriften als Liturgien, die ausufernder Gier gewidmet sind, und seinen Supermarktkathedralen, wo wir angehalten werden, Dinge zu kaufen, die wir weder brauchen noch wirklich wollen. Dieser Konsumismus, so kann man sagen, ist heute die dominante Ethik der entwickelten Welt. Und gerade dadurch ist das Prinzip der Großzügigkeit umso radikaler. Großzügigkeit in einer Welt und einer Gesellschaft zu praktizieren, die sich dem Gegenteil verschrieben hat, ist keine einfache Übung. Eine wirklich großzügige Haltung zu entwickeln, eine Haltung des Nicht-Eigentümerseins, des Nicht-Besitzens, des Nicht-Kaufens, eine Haltung des Teilens, des Verwahrens, des Verwaltens und des Gebens, setzt eine starke Bemühung voraus, Die Bemühung, nämlich die Konditionierung und Gehirnwäsche zu überwinden, der wir unterworfen sind. Und zwar schon seit unserer Kindheit. Ein anderer Thai-Buddhist, Sulaksivaraksa, schreibt: Konsumismus unterstützt diejenigen, die die ökonomische und politische Macht haben, indem sie ihren Hass, ihre Aggression und ihre Wut belohnt. Und der Konsumismus arbeitet Hand in Hand mit dem gegenwärtigen Erziehungssystem, welches Cleverness ohne Weisheit fördert. Wir erzeugen uns Verblendung und nennen es Wissen. Solange die Schulen ihre Energie nicht darauf verlegen, ganzheitlich spirituelle Werte zu vermitteln und stattdessen die Verblendung nähren, uns lehren, dass der Sinn des Lebens darin besteht, einen besser bezahlten Job zu bekommen, solange sind die Schulen nichts anderes als die Cheerleader der Werbeagenturen und solange werden wir glauben, dass mehr Konsum, höhere Geschwindigkeit und Leben in größerer Bequemlichkeit uns Glück bringen wird. Wir verdrängen dabei, wie immens das auf Kosten von uns selbst, unserer Umwelt und unserer Seelen geht. Solange nicht mehr Menschen bereit sind, die negativen Konsequenzen des Konsumismus zu erkennen, wird es uns nicht möglich sein, eine Wende zum Besseren durchzuführen. Solange wir nicht die Ursprünge von Gier, Hass und Verblendung in uns selbst erkennen, werden wir nicht frei sein von den Verlockungen der Religion des Konsumismus und wir werden beide gefangen sein in der illusionären Suche nach Glück. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Zufriedenheit und bezieht sich traditionell auf unsere sexuellen Aktivitäten. Auf der einen Seite werden wir ermutigt, uns davor zu hüten, unsere sexuellen Wünsche durch Ausbeutung und Manipulation zu befriedigen. Auf der anderen Seite werden wir dazu angehalten, zufrieden mit unserem derzeitigen sexuellen Umgang zu sein, anstatt dauernd neurotisch nach neuen Erfahrungen zu suchen. Schließlich zielt dieses Prinzip darauf ab, was wir als stille Schlichtheit und Genügsamkeit bezeichnen, was uns weitgehend von neurotischer Abhängigkeit von Sex befreit. Für die meisten von uns bedeutet es praktisch die mehr oder weniger subtile Manipulation und emotionale Erpressung zu unterlassen, mit denen wir andere dazu bekommen wollen, das zu tun, was wir wollen. Und es bedeutet auch, in der Meditation darauf hinzuarbeiten, eine ruhigere, zufriedenere Geistesverfassung zu bekommen. Das vierte Prinzip buddhistischer Ethik ist die Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ist eine Grundlage des Funktionierens jeder Gesellschaft. Ohne Wahrhaftigkeit kein Vertrauen, ohne Vertrauen zerfallen die menschlichen Beziehungen und es bleibt eine Atmosphäre von Misstrauen und Hass. Wahrhaftigkeit als ethisches Prinzip muss auf liebender Güte basieren. Es darf nicht als Waffe benutzt werden, um andere zu verletzen. Und Wahrhaftigkeit beginnt wie jedes dieser ethischen Prinzipien bei uns selbst. Wir müssen uns selbst gegenüber ehrlich sein, hinsichtlich dessen, was wir denken, fühlen, tun und sagen. Mit sich selbst ehrlich sein ist nicht unbedingt einfach. Es kann bedeuten, dass wir unschönen Aspekten unseres eigenen Charakters ins Auge blicken müssen. Und es kann unseren Stolz einen herben Schlag versetzen und uns möglicherweise dazu führen, dass wir uns bei anderen entschuldigen müssen. Wahrhaftigkeit bedeutet erstens, mit dem, was wir sagen, bei den Fakten zu bleiben. Es bedeutet auch, davon Abstand zu nehmen, aufgrund von Effekten Hascherei zu übertreiben. Übertreibung ist einer der grundlegenden Bausteine des Egoismus. Wahrhaftigkeit bedeutet, die Dinge nicht zu vereinfachen und es bedeutet auch, wichtige Informationen nicht zu unterdrücken. Weglassen kann eine Erzählung hin zur falschen Aussage verdrehen. Und natürlich heißt Wahrhaftigkeit auch, nicht bewusst zu lügen. Wenn wir die Wahrheit zurechtbiegen, so geschieht dies meist, weil wir in einem bestimmten Licht gesehen werden wollen. Oder weil wir einen Vorteil erreichen wollen. Wir wollen gemocht werden, wir wollen beliebt sein. Die Wahrheit zurechtzubiegen kann als einfacher Weg angesehen werden, das zu bekommen, was wir uns wünschen. Aufmerksamkeit, Anerkennung, was auch immer. Und wenn wir das sogar gewohnheitsmäßig betreiben, dann wird die Person, die da Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt, nicht mehr wir selbst sein, sondern eine fiktive Person. In unserem Innersten aber werden wir einsamer sein als je zuvor, damit Freundschaft entstehen kann, damit irgendeine auf liebende, beruhende, menschliche Beziehung entstehen kann, ist Ehrlichkeit notwendig. Ansonsten ist es eine Beziehung zwischen einer Fiktion und einer anderen Fiktion, zwischen einer Fassade und einer anderen Fassade, was, um es einmal gelinde auszudrücken, doch sehr wenig zufriedenstellend ist. Das fünfte buddhistische Prinzip ist das der Achtsamkeit. Man kann sagen, dass Achtsamkeit ebenso grundlegend ist wie Liebe. Wir brauchen eine Achtsamkeit, die durchtränkt ist von Liebe und Mitgefühl. Und Liebe und Mitgefühl müssen so achtsam wie möglich sein. Liebe und Mitgefühl ohne Achtsamkeit können zur Sentimentalität und zu bloßem Bedauern führen. Und Achtsamkeit ohne Liebe kann kalt und entfremdet sein. Diese beiden Qualitäten, Liebe und Achtsamkeit, müssen gleichzeitig entwickelt werden. Das ist der Grund, warum wir die beiden Meditationstechniken, nämlich die Vergegenwärtigung des Atems und die Metta-Bhavana, die Meditation der liebenden Güte, üben. Die Vergegenwärtigung des Atems kultiviert Achtsamkeit und die Metta-Bhavana entwickelt liebende Güte. Achtsamkeit beginnt bei uns selbst. Wir müssen uns unseres Körpers und unseres Handelns bewusst sein, ebenso wie unserer Gedanken und Emotionen. Hier liegt die Grundlage für die Achtsamkeit auf andere Leute, Achtsamkeit auf die Umwelt und schließlich Achtsamkeit auf die Realität. Sangharakshita, der Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, hat gesagt, Zitat, Achtsamkeit ist revolutionär. Sie ist revolutionär, indem sie einen weitreichenden und tiefgreifenden Wechsel ermöglicht. Achtsamkeit ist von Natur aus expansiv. Indem wir unsere Achtsamkeit entwickeln, werden wir größer und voll von Leben. Unsere Energie wird gerichteter und einsetzbarer. So sind wir verstärkt in der Lage, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Normalerweise sind wir nicht wirklich achtsam. Wir wissen gar nicht, was wir denken, fühlen, tun oder sagen, und andere Menschen sind für uns nur Projektionsflächen unseres unbewussten Bedürfnisse. Auch unserer Wünsche und Aversionen. Wir denken, wir wären echt, wenn unsere Ansichten angenommen werden. Wir wähnen uns unabhängig von Einflüssen, während unser ganzes Leben aus dem Pendeln von einem Einfluss zum anderen besteht. Achtsamkeit gibt uns die Möglichkeit, echte Individualität und tiefe Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Achtsamkeit ist insofern revolutionär, als das Licht der Wahrheit auf unser Leben wirft und uns aufweckt, sodass wir bemerken, was wirklich geschieht. Achtsamkeit wandelt uns um. Je größer die Achtsamkeit, desto weiter reicht unsere Transformation. Es gibt keine Obergrenze dafür, wie achtsam wir sein können. Von Buddhaschaft, von Erleuchtung kann man sagen, dass das gleichbedeutend ist mit vollkommener Achtsamkeit. Achtsamkeit auf andere Menschen und Achtsamkeit auf unsere Umwelt zeigt uns, dass wir eins sind mit der Menschheit und mit der Natur. Sie zeigt uns, dass Schönheit überall zu finden ist. Mangelnde Achtsamkeit, also Selbstzentriertheit, ist in der Wahrnehmung eng und erspäht Verrat und Hässlichkeit überall. Achtsamkeit sieht Schönheit und Optimismus an den unerwartetsten Stellen an. Achtsamkeit auf die Realität ist ein beständiges Eintauchen in die Realität. Nämlich, dass Leben ein Prozess ist, das Leben wechselhaft ist, im Fluss ist, das Leben mit allem verknüpft ist. Wenn wir von dieser Vision voll und ganz durchdrängen sind und dies nicht nur gelegentlich, sondern dauerhaft erfahren, bedeutet dies, dass wir frei sind von jeder Aversion und jedem Besitzstreben. Die Achtsamkeit gibt dem Leben eine Qualität von Licht und eine Weite des Blicks, die alle persönlichen Ängste zu Absurditäten werden lässt und die viel von dem, was in der Welt ist und uns wichtig erscheint, als nachgerade lächerlich ausweist. Vielleicht sieht man daher den Dalai Lama immer so herzlich lachen. Aufgrund des Mitgefühls gibt es in dieser Achtsamkeit weder Arroganz noch Ungeduld. Stattdessen erhalten wir einen leichten Ausblick auf das Leiden der Welt, auch auf das eigene Leiden. Wenn wir nämlich endlich damit aufhören, uns als von der Welt getrennt zu empfinden. Das also sind die 5 Prinzipien, die wir anwenden, wenn wir uns für den spirituellen Pfad entscheiden. Gewaltfreiheit, Großzügigkeit, Genügsamkeit, Wahrhaftigkeit und Achtsamkeit. Das sind die 4 Prinzipien, die 5 Prinzipien, die wir üben, wieder und wieder, um die Gifte von neurotischer Gier, von Aversion und spiritueller Unwissenheit zu überwinden, die verantwortlich sind für das menschliche Leiden, sowohl auf der persönlichen als auch auf der globalen Ebene. Indem wir uns darin üben, nach diesen Prinzipien zu leben, tragen wir zu unserem eigenen Wohlbefinden und dem der Welt bei. Vielleicht hilft all dies, den Symbolismus dieser beiden Kreise des Lebensrades zu erklären. Das Lebensrad ist ein mehr als 2000 Jahre altes Symbol. In alten buddhistischen Texten, die um das Jahr 100 vor unserer Zeitrechnung geschrieben sind, wird mitgeteilt, der Buddha habe seinen Anhängern gesagt, sie sollten das Lebensrad an den Eingang aller Klöster malen. Dein Mönch solle bereitstehen, das Bild Besuchern und Novizen zu erklären. Mit diesem Vortrag nehmen wir an dieser uralten Tradition teil. Der Buddhismus wurde in Indien ausgelöscht, sodass in Indien nur ein einziges dieser alten Lebensräder erhalten blieb. Das an den Höhlen von Ajanta. Aber Tibet hatte inzwischen die Reichhaltigkeit des indischen Buddhismus übernommen. Das Lebensrad wird noch immer in tibetischen Tempeln stark genutzt. Es liegt in der Natur des Symbolismus, dass man ihn nicht in Konzepten völlig erfassen kann, sodass immer noch mehr zu sagen bleibt. Das Lebensrad ist ein Spiegel der Wahrhaftigkeit. Darin sehen wir uns selbst, mit allen unseren Fehlern und auch alles andere. Wir sind auch die Früchte unseres Glücks. Selbst die Früchte der Erleuchtung. Mitunter ist es unsere Eitelkeit, die uns zu einem Spiegel führt, aber manchmal hält sie uns auch vom Spiegel fern. Aber dieser Spiegel erschüttert unsere selbstgerechte Eitelkeit so stark, dass wir in die Lage versetzt werden können, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Sodass wir die Wahl treffen können, den Pfad des Höheren, der höheren Evolution, der Evolution des Bewusstseins zu beschreiten. Was allerdings keine wirkliche Wahl ist. Denn wir können nicht leben, wenn wir den Tod wählen. Wir können nur leben, wenn wir eben das Leben wählen. Die Entwicklung, die Emanzipation, den Weg zur Befreiung, zur Nirvana.